Wenn ich so diese Lebensmittel hier anschaue, dann sind es zwei Dinge, die immer in den Kopf kommen. Das eine, ich bekomme Hunger auf Lasagne, weil ich irgendwie direkt vor der Lasagne saß. Aber das andere ist, wir sind schon unglaublich beschenkt, dass wir von der Fülle, die wir haben, auch abgeben können. Ich denke, das übersehen wir manchmal, aber ich glaube, keiner von uns muss jetzt auf sein Mittagessen verzichtet, weil er es hier hingestellt hat. Also wir können aus der Fülle abgeben. Und ich freue mich, dass wir das heute an Erntedank, an diesem ersten Sonntag im Oktober, auch ganz bewusst feiern können, dass wir dankbar sind, dass wir Gott Danke sagen, dass wir so viel haben, für was wir dankbar sein können. Ich schaue den Tisch an, ich werde dankbar, ich kann durchatmen und ich freue mich. Und dann schaue ich mich aber um in den Nachrichten, in meiner Nachbarschaft, in der Welt. Und da bleibt mir der Dank und das Lob doch manchmal auch im Hals stecken, weil ich unglaublich schwierige Situationen kenne und höre, weil wir Menschen erzählen, was sie in ihrem Leben an Herausforderungen erleben. Ja, weil Menschen unerwartet krank werden, sterben, weil Kriege kein Ende finden, weil Hunger groß ist. Und angesichts dieser vielen großen Schatten, ja, da blockiert mir oder da fehlt mir manchmal die Sicht auf die Dankbarkeit. Und es sind so ein paar Schatten, die mir aufgefallen sind. Das eine sind sicher die steigenden Lebenshaltungskosten. Wohnen und Essen wird immer teurer. Und Menschen, die wirklich jeden Euro in ihrem Geldbeutel zweimal umdrehen können, ich glaube, denen fällt es manchmal schwer, die Fülle der Ernte so zu genießen. Oder wir erleben, dass die Polarisierung und der Extremismus immer mehr zunehmen und wir fürchten, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Und wir haben den Eindruck, naja, ob da die Politiker so die richtigen Schritte gehen und ob sie die Lösungen finden. Wir werden müde, vielleicht auch bitter. Und auch da bleibt die Dankbarkeit wahrscheinlich auf der Strecke. Und dann ist mir eine Sache eingefallen, die Daniel so gut auch gerade in der Einleitung schon gesagt hat, nämlich, dass wir Deutschen ja so irgendwie besonders darauf trainiert scheinen, auf den Mangel zu schauen. Also ich habe mir überlegt, ob das mit Ausbildung und Studium zusammenhängt, dass man was verbessern will. Also sieht man, was nicht gut klappt und dann guckt man alles, was nicht gut klappt. Und wenn alles eliminiert ist, dann scheint es gut zu sein. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber es ist doch oft so, dass wir all die guten Dinge in unserem Leben, die auch gut funktionieren, also ich sage mal, wir haben eine Meinungsfreiheit. Es gibt ein Gesundheitssystem. Unsere Supermärkte sind gefüllt. All das scheint irgendwie selbstverständlich zu sein. Und dann gibt es an dem einen Tag meine Lieblingssorte von Spaghetti nicht und die Welt bricht zusammen. Und wir werden undankbar und wir fangen an zu schimpfen, zu motzen. Und dann sitzt man mit jemandem zusammen und auch der sagt, ja, das ist mir auch schon passiert. Und dann sind wir Deutschen im Smalltalk und wir reden über den Mangel und wir sehen gar nicht, wie viel Gutes eigentlich da sein. Es gibt wirkliche große Sorgen und Probleme und ich glaube, die sind berechtigt, die müssen wir gar nicht wegschieben. Und manche dieser Dinge, ja, die lassen uns auch vergessen, dass wir dankbar sind. Und trotzdem geht es eben nicht nur darum bei Dankbarkeit, dass wir dankbar sind mit dem, wie wir es gerne hätten oder mit dem, wie es sein sollte, sondern dass wir einen Moment finden, der vielleicht auch schwierig ist, aber wo wir trotzdem trotz und in aller Schwierigkeit merken und ahnen, es gibt auch viel, viel Gutes, auch jetzt noch, wofür ich dankbar sein kann. Deshalb geht es um das Thema heute und trotzdem dankbar. Denn Dankbarkeit ist keine Schönfärberei, die das Chaos ausblendet. Sie ist vielmehr ein aktiver Widerstand gegen Schwarzmalerei und Angst. Und die Entscheidung, einen Moment lang den Blick vom Mangel abzuwenden und bewusst das Gute und Gegebene zu benennen. Das wollen wir heute tun und überlegen, wie das uns auch gelingt. Solange wir leben, begegnen wir so zwei Extreme. Ich würde sagen, es ist eine Ambivalenz im Leben. Wir erleben unglaublich gute und schöne Dinge, vor die wir auch sofort dankbar sind. Und dann erleben wir vielleicht im selben Tag oder in derselben Woche unglaubliche Tiefen. Dinge, wo wir denken, wie kann sowas nur passieren? Wie kann das Leben nur so schwierig sein? Wie kann Gott das nur zulassen? Wir freuen uns über die Ernte und wir haben Angst vor der nächsten Krise. Und es gibt in der Bibel ein altes Gedicht, das unser Leben, glaube ich, besser beschreibt in dieser Hinsicht, als viele moderne Texte es können. Es sind Worte aus dem Buch des Predigers, die dieses Erleben von dem Schönen und dem Schlechten total gut auf den Punkt bringen. Und zwar aus dem dritten Kapitel des Buches Predigers habe ich euch dieses Gedicht mitgebracht, Verse 1 bis 8. Da schreibt der Prediger, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen, der Krieg und der Frieden. In diesem 3000 Jahre alten Text wird einiges deutlich, nämlich das Leben ist irgendwie immer beides. Es gibt das Lachen und es gibt das Weinen, es gibt das Sammeln und das Wegwerfen. Ihr könnt ja mal überlegen, was euch leichter fällt. Im Ganzen ist es so, das Leben hat irgendwie immer beide Nuancen. Sie gehen nicht weg. Das Leben ist nie immer nur gut und nie immer nur schlecht. Wir erleben Schönes und auch Schwieriges zur selben Zeit. Wenn man dieses Gedicht jetzt so anschaut, dann stellt man fest, das sind 14 Gegensatzpaare, die so die Vielfalt unserer menschlichen Erfahrung eben ausdrücken. Und jetzt bekommen wir keine billigen Ratschläge, die sagen, jetzt sieh mal nur auf diese positiven Seiten und dann ist alles gut, sondern der Prediger sagt, akzeptiere erstmal die Ambivalenz. Erkenne, dass im Leben auch irgendwie beides steckt. Es gibt Zeiten, da ist Trauern und Weinen angesagt und Zeiten, da ist das Lachen angesagt. Es gibt die Zeiten des Niederreißens und des Aufbauens, des Steine-Sammelns und Werfens. Da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Wahrscheinlich ist beim Sammeln gemeint, wenn man einen Acker bestellt, dann sortiert man die Steine zur Seite. Oder wenn man ein Haus baut, bereitet man Steine vor. Und das Wegwerfen wäre dann eben, man wirft was auf einen Acker, um ihn unfruchtbar zu machen. Oder man verwirft was, was man eben neu angefangen hat. Also die Zeit des Klagens, des Tanzens, positive und negative Momente, beide sind Teil des Lebens. Und irgendwie klingt das auch ein bisschen ernüchternd, weil wir wünschen uns ja natürlich mehr diese positiven Dinge, ist ja klar. Wir wünschen uns mehr das Lachen und das Tanzen als das Weinen und das Traurigsein. Und trotzdem ist es kein Grund zur Verzweiflung, denn dieser Text beginnt ja mit einem ganz spannenden Satz, der über allem steht. Vers 1 behauptet nämlich, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Dass das so ist, diese Ambivalenz ist kein Grund zur Verzweiflung, sondern der Prediger sagt, Gott hat das in der Hand. Wenn man in manchen anderen Übersetzungen als der, die ich euch mitgebracht habe, schaut oder auch im Hebräischen, da heißt es einfach, alles hat seine Zeit, da ist das von Gott weggelassen. Aber wenn man den Zusammenhang liest vom Prediger, da merkt man, diese Zeit ist kein Zufall. Diese Zeiten stehen nicht einfach im leeren Raum oder im großen Chaos. Wir sind nicht einfach ein blauer Planet, der durch ein riesengroßes schwarzes All fliegt, sondern es ist alles bestimmt. Es hat eine Absicht. Es sind große Zusammenhänge und oft erscheinen sie uns chaotisch und verstehen können wir sie ganz oft auch nicht. Aber es sind auch keine bloßen Zufälle. Gott hält diese Situation und er hält auch dich und mich in allem Chaos und in allen Unsicherheiten. Denn alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Aber wie kann es uns dann gelingen, in den leichten und vor allem auch in den schwierigen Momenten trotzdem dankbar zu sein? Und ich habe so drei Hinweise in diesem Text gefunden, die ich euch da gerne mitgebe. Das erste, was mir hier deutlich wird und das mir hilft, aus einem Mangeldenken herauszukommen, ist, akzeptiere den Moment. Es ist ja oft so, dass wir unsere Energie irgendwie damit verschwenden, gegen die Realität anzukämpfen. Wir wollen, dass die Inflation sinkt, die Kriege aufhören, dass wir immer jung und gesund bleiben. Wir wollen einfach nicht fassen, wenn jemand gestorben ist oder wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und das kann ich alles nachvollziehen, weil das fällt schwer und das ist stressig und schwierig und wir hätten es viel lieber alles besser. Und doch wird auch vom Prediger hier gesagt, es gibt die eine Zeit, da lachst du, und es gibt die Zeit, da weinst du. Das Leben ist ständig im Wandel. Und Dankbarkeit beginnt da, wo wir auch erstmal diesen Zustand, in dem wir gerade stehen, annehmen. Akzeptieren, was ist. Heute, da feiern wir Erntedank und wir schauen auf diese Gaben, nicht weil alle Sorgen schon weg sind, aber weil wir einen Moment innehalten und weil wir unseren Blick auf das richten, wofür wir dankbar sind. Wir schauen auf die Dinge, die wichtig sind. Wenn wir diese Lebenszyklen auch annehmen, die nicht so gut sind, die wir nicht kontrollieren können, dann befreit es uns vor dieser Perfektion zu glauben, ich kann erst dankbar sein, wenn alles schon da ist, was ich mir wünsche. Wir sollen dankbar sein für das, was jetzt gerade ist und nicht für das, was sein sollte. Und das führt mich dahin zu sagen, und das ist so mein zweiter Hinweis, den wir hier finden, wie wir trotzdem dankbar sein können, feiere das jetzt. Wenn der Prediger diese Gegensätze aufzählt, geboren werden, sterben, einpflanzen, ausreißen, töten und Leben retten, dann ist es so ein Weckruf, nimm doch den Moment jetzt bewusst wahr. Also viel zu oft, da sind wir mit unseren Gedanken entweder im Gestern, was da noch alles war und was uns bewegt hat, oder wir sind schon im Morgen, wo wir denken, ah, was esse ich nachher zu Mittag oder was wird jetzt morgen auf mich zukommen in der Woche. Und wir sind gar nicht in dem Moment hier und jetzt. Aber wenn Gott zu uns redet und wenn wir unser Leben leben, dann tun wir das nie im Gestern und auch nie im Morgen. Leben tun wir immer heute, hier und jetzt in diesem Moment. Es gibt jetzt nichts anderes als den Moment, in dem du jetzt gerade lebst. Es gab ein Gestern und es wird ein Morgen geben, aber Leben tust du immer nur jetzt. Und wer Gott begegnen will, der tut das auch im Hier und Jetzt. Und ich glaube deshalb, dass der Prediger uns dazu aufruft, das Jetzt zu feiern. Wenn die Zeit des Pflanzens ist, dann sei jetzt mit ganzem Herzen beim Pflanzen dabei. Und wenn du tanzen willst, dann tanze. Und wenn die Umarmungszeit ist, dann umarme, als gibt es kein Morgen. Und genauso in den schwierigen Momenten, wenn wir Abschied nehmen, dann sollen wir bewusst Abschied nehmen. Wenn die Zeit des Wegwerfens kommt, ist bewusst auch Zeit zu sagen, ich lasse es jetzt los, denn die Zeiten verändern sich. Es geht also um eine Art bewusstes Wahrnehmen, weil ich glaube, dass wir ganz viele Geschenke übersehen oder als selbstverständlich nehmen, weil wir eben schon gar nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern wir sind entweder schon in der Angst vor morgen oder im Ärger von gestern. Und wir feiern gar nicht das Jetzt, in dem wir stehen. Ich habe das bei mir selber erlebt, und zwar in der Art und Weise, auch wie ich Gott so begegne. Ich habe viele Jahre meine Bibel aufgeschlagen, habe gelesen, habe Gott über Verstand versucht, näher zu kommen. Manchmal hat das funktioniert und ich hatte den Eindruck, er redet zu mir. Und manchmal hat das auch nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, Gottes Geist, der wirkt doch auch irgendwie da, wo ich es nicht machen kann. Ich kann ja Gott nicht verfügbar machen. Und ich übe so seit 1,5 Jahren jetzt darin mehr, Gott auch mal in der Stille zu begegnen. Und das hat was mit dem Moment, mit dem Hier und dem Jetzt zu tun. Einfach mal nur da sein in einem Moment des Suchens und einem Moment des Empfangens. Da sein für das, was ist. Natürlich gehen in dem Moment nicht alle meine Probleme oder meine Sorgen weg. Ich suche weiterhin nach Frieden, nach Ruhe, nach konkreten Antworten und ich glaube auch, dass Gott zu seiner Zeit da reagieren wird. Aber ich bin einfach in einem Moment da und vertraue, dass Gott jetzt hier ist. Ich bin nicht auf die Erwartung fixiert, so und so muss Gott jetzt handeln oder muss Gott jetzt reden. Ich bin einfach da vor ihm. Und ich merke in der Gegenwart vor Gott, dass wenn ich vor Gott komme, viele meiner Probleme, meiner Gedanken, meiner Sorgen gar nicht so wichtig sind. Dass sie an mir vorbeiziehen. Die sind da, die sind nicht weg und die ich duck mich auch nicht weg vor denen, aber sie sind gar nicht so wichtig, wie ich gedacht habe. Weil ich weiß, da ist einer, der sieht mich, der geht mit, der hält mich, auch wenn jetzt mir manche Dinge so groß scheinen. Ich spüre, ich bin so angenommen, wie ich gerade bin, unabhängig davon, von der Situation, in der ich stecke. Und dieser Zusage, dieser Annahme Gottes traue ich mich an, auch wenn es weiterhin Zweifel, Schattenseiten und Herausforderungen in meinem Leben gibt. Und dazu lade ich auch euch ein und dazu lädt uns auch der Prediger ein, dass wir Gott eben nicht nur dann entdecken wollen, wenn wir im Hauskreis, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir ein Loblied singen, sondern auch im Hier und Jetzt und genau eben in dem Moment, in dem du dich gerade befindest. Wenn jetzt also heute doch mal die Sonne rauskommt und auf dein Gesicht scheint, dann genieß die Sonnenstrahlen und sei bewusst dankbar dafür. Und wenn das Essen auf deinem Tisch steht, dann schmecke bewusst für das, was du geschenkt bekommen hast. Das ist der Schatz des Predigers, auch inmitten von Unsicherheit Dankbarkeit zu finden, da wo wir uns für das öffnen, was Gott uns schenkt. Und noch ein kleiner dritter Tipp am Ende, den ich finde, auch aus Dankbarkeit herausnehmen zu können, das ist der Schreite mutig zur Tat. Dankbarkeit bedeutet nicht, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, alles super, meine ganzen Bedürfnisse sind gestillt, jetzt geht's mir gut. Aber wer dankbar ist, der nimmt die Welt eben nicht nur aus einer Brille von Angst und Bedrohung wahr, sondern eben auch als einen Ort, wo er beschenkt ist und wo er mitgestalten kann. Wenn ich mein Leben in Gott verwurzelt weiß, wenn ich weiß, dass ich selber ein Beschenkter bin, dann fällt es mir auch leichter, weiterzugeben und weiterzuschenken. Dort, wo Mangel herrscht, kann ich aus meiner Dankbarkeit heraus auch abgeben. Dankbare Menschen können mutig abgeben, weil sie wissen, dass sie selbst beschenkt sind. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie steht es um deine? Wie steht es um meine Dankbarkeit? Wie leicht oder wie schwer fällt es uns? Ich merke, nicht nur dir, Daniel, uns Deutschen ist es generell so. Ich glaube, 10 Sachen fallen uns ein, die schlecht sind, bevor wir eine gute Sache finden. Könnt ihr mal selber überlegen, wie ihr Dinge bewertet, wenn ihr irgendwo hingeht und hinterher mit eurem Partner, mit einem Freund, Freundin drüber redet, dann fallen einem wahrscheinlich 10 Dinge ein, die man anders gemacht hätte, bevor man dazu kommt, was man gut findet. Aber Dankbarkeit will uns nachdenken lassen. Danken kommt ja von Denken, was gut ist, und darauf eben den Blick zu wenden. Nicht, weil man Schlechtes nicht nennen kann, aber um eine andere Perspektive zu bekommen. Denn Dankbarkeit ist kein schüchternes Gefühl, es ist eine mutige Haltung. Es ist die Entscheidung, nicht das Chaos hat das letzte Wort. Es ist die bewusste Ansage, ja, ich sehe die Schatten, aber ich sehe auch das Licht. Ich sehe den Mangel, aber ich sehe auch die Fülle, die Gott schenkt. Und unsere Erntedankgaben, die sind heute Zeichen dieser Haltung. Wir sagen nicht Danke und sind dankbar, weil alles schon perfekt wäre, sondern es ist ein Zeichen und ein Akt des Vertrauens als Beweis, dass unser Leben uns nicht nur Dinge nimmt, sondern uns auch Dinge gibt. Deshalb lasst uns auch heute dankbar sein, trotz aller Krisen, trotz aller Unsicherheiten. Denn dieses Erntedankfest lädt uns dazu ein, uns neu zu verwurzeln in der Gewissheit, dass wir unabhängig von unserem Kontostand, von dem Chaos in der Welt, von unseren persönlichen Unsicherheiten zutiefst von Gott geliebt und angenommen sind. Denn dieser Halt, dieses Geschenk, das ist das, für was wir immer dankbar sein können. Amen.